Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Ich bin Janina von Jering und heute sprechen wir mit einem Journalisten, der seit Jahren tief in wirtschaftliche Entwicklungen eintaucht, sie analysiert, einordnet und hinterfragt, als Wirtschaftskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir reden über seine tägliche Arbeit, den oft heiklen Drahtseilakt zwischen PR und Redaktion und über eine Wirtschaftswelt, die gefühlt nicht mehr zur Ruhe kommt. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, lieber Henning Peitzmeier.
Ja, hallo aus München. Ich freue mich ebenfalls.
München ist heute gut vertreten, weil ich schicke auch ein herzliches Willkommen an meine Kollegin und Co-Hostin Beatrice Tarr, die auch in München sitzt. Hallo Bea.
Hallo Janina, hallo lieber Herr Peitzmeier. Ich freue mich auf dieses Gespräch und bin schon sehr gespannt, heute mal in die Welt des Journalismus tiefer einzutauchen.
Genau, das ist ja nicht so unser, also schon unser tägliches Brot, aber von der anderen Seite aus. In unserem Podcast ist es nicht unser tägliches Brot, denn da haben wir meist unsere Arbeitskollegen, sprich Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zu Gast und dürfen heute einmal die andere Seite mit Ihnen gemeinsam beleuchten. Lieber Herr Peitzmeier, Sie sind gelernter Bankkaufmann und haben anschließend Volkswirtschaftslehre in Münster studiert. Nebenbei haben Sie als freier Mitarbeiter bei Tageszeitung schon erste journalistische Erfahrungen gesammelt und sind dann als frisch gebackener Diplom-Volkswirt mit einem Volontariat beim Westfalenblatt in Bielefeld gestartet. Damit war Ihrer journalistischen Karriere endgültig der Weg gebahnt. Wie ging es dann weiter?
Eigentlich ging es dann relativ schnell weiter. Meine erste Redakteursstelle war bei der Börsenzeitung in Frankfurt, eine reine Wirtschaftszeitung mit dem ganz klaren Fokus auf börsennotierte Unternehmen. Die haben mich dann relativ fix in die Rhein-Ruhr-Redaktion nach Düsseldorf geschickt als Korrespondent für Nordrhein-Westfalen, aber auch da mit dem Fokus börsennotierte Unternehmen. Anderthalb Jahre später suchte die FAZ einen Korrespondenten in der Rhein-Ruhr-Region und dann war es noch ein kleiner Schritt zu einer wieder allgemeinen Zeitung, wie der Name ja auch schon sagt, dann zu wechseln, etwas weiteres Themenfeld zu haben und ja, und da bin ich dann geblieben, jetzt seit 25 Jahren.
Wow, 25 Jahre schon. Das ist dann quasi ja dieses Jahr, Vierteljahrhundert, oder war es letztes Jahr schon?
Letztes Jahr, im Sommer 99 bei der FAZ angefangen. So viel kann ich jetzt in Erinnerung noch genau sagen, ja.
Wahnsinn, da hat sich bestimmt ganz schön viel getan in diesem Vierteljahrhundert. Aber es ist trotzdem sehr konsistent, Ihr Lebenslauf, würde ich sagen. Denn es gibt ja auch viele, also wir haben in unserem Podcast tatsächlich viele Kolleginnen und Kollegen, die auch ursprünglich im Journalismus gestartet haben und dann irgendwann die Seite gewechselt haben in die Unternehmenskommunikation. Das war ja bei Ihnen nicht der Fall. Haben Sie jemals drüber nachgedacht, doch mal was anderes als Journalismus zu machen?
Also ich hatte das Glück zum einen, dass ich aus Versehen eine Banklehre gemacht habe. Das war tatsächlich Erfindung meiner Mutter. So schlecht war die Erfahrung dann nicht, aber ich wusste relativ früh dann auch in diesen 2,5 Jahren, dass das nicht der Job ist, den ich ewig machen möchte. Aber ich habe die Seite schon mal kennengelernt, wie es ist, in einer Organisation zu arbeiten, die eben ganz anders tickt als eine Redaktion. Ich hatte während des Studiums auch Praktika gemacht, nicht nur eben bei Zeitungen, sondern war auch einmal in einem großen Konzern, kann man ja hier sagen, heißt heute anders. Damals war es Daimler, ich war bei Mercedes-Benz damals im Studium für die Produkteinführung der Mercedes C-Klasse so mit dabei und fand es unglaublich spannend, weil man kreativ arbeiten konnte. Es war eigentlich so ein klassischer Job in einer PR-Abteilung. Was ich aber auch kennengelernt habe, war eben gerade in so einem großen Konzern diese Hierarchien, diese ewigen Abstimmungsprozesse, die auch teilweise dann auch ganz schön einbremsen in der Freiheit mit dem, was man eigentlich so in einem normalen Redaktionsalltag, den ich als Student und auch als freier Mitarbeiter ja kennengelernt hatte bei unterschiedlichen Zeitungen, vor allen Dingen auch ganz, ganz klar beim Westfalenblatt. Und also das hatte ich immer im Hinterkopf, als ich später dann als Redakteur immer wieder mal Anfragen bekommen hatte. Und ich wusste also genau, was ich aufgebe und was ich bekomme. Und das hat mich dann doch davon abgehalten, die Seiten zu wechseln.
Mhm. Ja, ist immer gut zu wissen, wenn man da die Vor- und Nachteile abwiegen kann und auch weiß, was dahinter steht. Das stimmt. Sprechen wir mal über Ihren konkreten Arbeitsalltag als Wirtschaftskorrespondent bei einer der größten überregionalen Tageszeitungen Deutschlands. Nehmen Sie uns doch einmal kurz mit, wie sieht in der Regel so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus, wenn es den überhaupt gibt?
Ja, den ganz typischen gibt es nicht, weil man als Korrespondent ja auch oft unterwegs ist. Heute war mein Tag eben so, dass ich hier ins Büro gefahren bin. Die FAZ sitzt hier im Münchner Westen Und da kann ich mich morgens um 10 Uhr in die ersten Konferenzen einwählen. Für mich die relevante ist, als Firmenreporter, wenn man so will, ist es immer die Konferenz um 10 Uhr, die Wirtschaftskonferenz, die den klaren Schwerpunkt auf die Unternehmensberichterstattung hat. Das habe ich vorhin gemacht, da war ich drin, da werde ich quasi auf dem Laufenden gehalten, da weiß ich dann, wie Frankfurt plant, was die vorhaben. Das kann meinen Arbeitsalltag sofort über Bord werfen, ne? Weil es ein aktuelles Thema gibt, wo die mich brauchen oder wo eben Bayern dann wichtig ist. Und ich habe auch noch diesen kleinen Schwerpunkt Automobilindustrie, den ich seit vielen Jahren mit mir rumschleppe, seitdem ich in Frankfurt für die Autoindustrie zuständig war. Und da kann es also immer wieder mal sein, dass ich dann angefordert werde, mitzuarbeiten. Aber ansonsten sind es eben typischerweise Pressekonferenzen, die ich besuche. Jetzt im Frühjahr sind es Hauptversammlungen. Die finden seit Corona immer häufiger virtuell statt. Aber zum Beispiel vor 2 Wochen war die BMW-Hauptversammlung, da wurde Norbert Reithofer, eine Legende bei BMW, als Aufsichtsratsvorsitzender verabschiedet. Da hat dann BMW mal wieder in die Olympiahalle eingeladen, da waren dann zigtausend Aktionäre. Das war mal wieder so eine typische Präsenz-HV, wie man sie immer seltener jetzt hat.
Wie schaffen Sie das, wenn Sie zum einen ja auch einfach regelmäßig unterwegs sind, weil Sie dann gerade jetzt zum Beispiel auf den Hauptversammlungen sind, nebenbei einfach auch in dem normalen redaktionellen Alltag eingebunden sind, intern E-Mails bekommen, extern E-Mails bekommen, vor allem von Menschen, die Sie konkret kennen und die auch ein Anliegen haben, aber vermutlich auch viele E-Mails von Gott und der Welt, da irgendwie einen Überblick sich zu verschaffen und den auch zu behalten.
Ja, indem man einfach selektiert, ne? Indem man einfach ganz viel ausblendet, und das mache ich. Also viele E-Mails landen ungelesen im Papierkorb. Das ginge gar nicht anders.
Da habe ich ja Glück gehabt, als ich Sie angefragt habe.
Nee, das natürlich nicht. Also wenn E-Mails tatsächlich an mich persönlich gerichtet sind, dann lese ich die auch. Und na klar, guckt man immer auf den Absender und ja.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, radikal aussortieren. Das, was uns natürlich immer interessiert, was ist denn so Ihr inneres Kriterium? Wann ist was für die FAZ lesenswert? Welches Thema oder anders gefragt, was macht für Sie eine Geschichte, eine Nachricht relevant?
Also relevant ist natürlich mal dann, wenn sie neu ist. Das ist jetzt eine Binse, aber da steckt natürlich ganz viel Wahrheit auch dahinter. Und dann kann man sagen, gerade so im Wirtschaftsressort haben wir oftmals die Hürde, dass wir den Leser irgendwie kriegen müssen. Ne? Also bei den normalen Themen bei Deutschland und die Welt, wenn da irgendwo ein Erdbeben ist oder sowas, dann das lesen die Leute. Ne? Also das ist ein Selbstgänger. Aber im Wirtschaftsteil haben wir eine Hürde, die wir überspringen müssen. Da tun wir uns natürlich extrem leicht mit beispielsweise Unternehmen, die nah am Endverbraucher sind. Also Autoindustrie ist so ein Klassiker, das geht eigentlich immer gut. Jedes Produkt, was hergestellt wird, was jeder kennt, ist schon mal ein Vorteil. Also klassische B2B-Geschichten, die haben dann einen echten Nachteil. Und da sind wir dann auch, und das ist ja auch ein bisschen unser Thema heute, darauf angewiesen, dass wir Journalisten von den Unternehmen schon gut abgeholt werden. Also dass da auf der anderen Seite PR-Profis sind, die es schaffen, diese Hürde zu nehmen. Ich bin ja quasi der erste Filter zum Leser. Und wenn ich schon gleich sage, nee, das Thema funktioniert nicht, dann wird es schwer in der Überzeugung, das dann so zu machen, auch für mich dann nachher das so darzustellen, dass es wirklich eine Nachricht ist, die beim Leser gerne ankommt und vielleicht auch Rückhalt findet.
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, das sind dann doch die klassischen Nachrichtenfaktoren, die man so lernt, ne? Aktualität, Nähe, Dramatik, das gibt es jetzt in der Wirtschaft auch immer öfter. und so weiter. Also vielleicht auch nochmal ein bisschen konkreter nachgefragt. Vielleicht erinnern Sie sich ja an ein Beispiel, ein konkretes, für eine vielleicht sogar B2B-Geschichte, eine Kampagne, eine Initiative, irgend sowas, die bei Ihnen funktioniert hat, ne? Im Sinne von, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das war jetzt relevant.
Ja, also das Stichwort Initiative hat bei mir gerade noch etwas so eine Erinnerung wachgerufen. Als ich hier im Sommer 2009 nach München kam, hatte ein Vorstand der Münchner Rückversicherung ein Interview gegeben, nicht bei uns, sondern bei den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Und er hat da die Wüstenstrominitiative Desertec erklärt. Und das war wirklich ein Thema, mit dem war ich vorher überhaupt nicht betraut. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Es war dann so, dass dieses Projekt, da ging es ja damals darum, günstigen, vor allem grünen Strom von der Sahara nach Europa zu holen. Ich weiß noch, wie dieser Thorsten Jeworek da in diesem Interview davon gesprochen hatte, dass man in der Sahara auf einem Grundstück von 100 Quadratkilometern die ganze Welt mit Solarstrom versorgen könnte, wenn man dort Solarkraftwerke bauen würde. Später hat dann der damalige Siemens-Chef Peter Löscher davon gesprochen, dass das ein Apollo-Projekt des 21. Jahrhunderts sein würde. Es wurden Vergleiche zum Mondlandung gezogen. Das war ein riesiger Medienhype, der da jahrelang funktioniert hat. Diese Kraftwerke sind gebaut worden, aber das meiste ist im wahrsten Sinne des Wortes versandet. Also den Strom aus der Sahara nach Europa, den hat es nie gegeben. Aber trotzdem ist etwas hängen geblieben. Und ich glaube, es war für die Munich Re, war das sehr gut. Die waren zwar nie als Investor im Gespräch, aber die haben diesen ganzen Desertec-Prozess da immer moderiert. Und sie hatten eigentlich da mit dieser, ich weiß gar nicht, ob man es PR-Kampagne nennen soll, sie waren ja schon ernsthaft interessiert, da das zu machen, aber sie haben sich auf jeden Fall selbst ein neues Image verpassen können. Früher waren Rückversicherer eigentlich so, also es war schwer, über die zu berichten, weil das nicht richtig beim Endverbraucher ankommt. Das ist genau diese Hürde, über die wir eben gerade gesprochen haben. Das haben die spielend genommen, weil auf einmal war da ein Projekt dahinter und man hat diesen Klimawandel irgendwie begreifbar gemacht bekommen. Also die Munich Re war bislang immer nur dafür bekannt, an Naturkatastrophen ein Preisschild zu hängen. Das interessiert den normalen Leser eigentlich nicht. Aber dass sie tatsächlich da mit initiativ ist, am Klimawandel etwas zu ändern, das hat gut funktioniert und das ist hängen geblieben.
Ich würde gerne noch mal etwas tiefer in Ihre Arbeit einsteigen. Sie sind einfach schon so lange in der Branche. Sie haben ja auch gesagt, so als Nebenthema haben Sie auch immer noch den Automobilbereich. Da kennen Sie einfach Ihre Ansprechpartner und da wissen Sie auch, wenn da Themen aufploppen, mit wem Sie da persönlich sprechen. Das ist aber ja nicht immer die Regel. Bei Ihnen gibt es auch Themen, die komplett neu aufploppen und da einfach die Frage, wie tasten Sie sich da an so ein Thema ran? Woher bekommen Sie Ihre Informationen? Wie recherchieren Sie und wie können Sie auch die Echtheit der Recherchequellen dann halbwegs irgendwie verifizieren? Also was ist so Ihr Handwerkszeug, wenn Sie wirklich bei Themen recherchieren, wo Sie halt nicht schon Ihre 5 Leute haben, wo Sie wissen, das sind einfach gute Ansprechpartner und das ist so Ihr tägliches Brot, da kennen Sie sich schon aus. Also wirklich bei neuen Themen, wie machen Sie das?
Die eine Antwort gibt es da natürlich nicht, aber es sind eigentlich das, was man als Journalist in jungen Jahren lernt, eigentlich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Es können manchmal Geschichten entstehen aus einer platten U-Bahn-Werbung. Ich kann mich erinnern, da gab es hier ein Unternehmen in Unterhaching sitzen, die haben für ihr Produkt Werbung in der U-Bahn gemacht. Und ich dachte, ach, eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder jetzt kann ich ja hier sagen, dass wenn man so, ich weiß nicht, was daraus entstanden ist, der Senfhersteller Develey hatte da, glaube ich, sein Firmenjubiläum beworben. Und ich dachte, also irgendwie, das googelst du mal und guckst mal, was machen die denn eigentlich genau? Und habe dann gesehen, dass die mal in den 70er Jahren mit McDonald's groß geworden sind und dass es so etwas gibt wie eine Senfkultur in Deutschland. Das ist jetzt ein leichtes Beispiel, aber ansonsten bin ich natürlich oft darauf angewiesen, dass PR-Profis mich auf eine Geschichte aufmerksam machen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Und in der Regel sind das dann auch PR-Profis, die sind natürlich beauftragt von einem Unternehmen, gehen mit uns mal an die Öffentlichkeit, aber mach das gut, wir wollen ein Gespräch haben, ne? So, das ist oftmals dann der Auftrag. Und wenn die Gegenseite das gut macht, dann sind die bei mir auch herzlich willkommen und ich bin auch sofort dann Feuer und Flamme für solche Themen. Also das ist eigentlich auch ein Weg, der sehr gut funktioniert.
Das heißt, um das nochmal ein bisschen genauer nachzubohren, dann kann es durchaus sein, dass Sie eine, und jetzt sind wir schon bei den Kanälen, ne? Eine E-Mail,
genau,
einen Anruf oder vielleicht sogar vor Ort in einer analogen Situation angesprochen werden. Was spricht Sie denn dann an? Also wir werden wahrscheinlich wieder dieses Wort Relevanz vorfinden, aber vielleicht können wir da nochmal ein bisschen konkreter nachspüren, ja, welche Rolle denn zum Beispiel jetzt auch zur Verfügung gestellte PR-Materialien für Sie spielen, was für Materialien das dann auch sind und worüber Sie dankbar wären, wenn Sie es bekämen.
Also der Weg, der eigentlich so der gängigste ist und den ich eigentlich am häufigsten auch mitgehe, ist, dass ich von irgendjemandem eine E-Mail bekomme, die schon relativ klar in einem kurzen Absatz erklärt, worum es geht. Wenn dann nochmal eine Presseinformation hinterlegt ist, die gut aufbereitet ist, dann rufe ich auch sofort zurück oder schreibe zurück und dann bahnt sich etwas an. Und dann werden natürlich im Gespräch die Dinge oftmals klarer. Manchmal ergibt sich daraus dann keine Geschichte, weil ich es vielleicht dann auch nicht als Geschichte sehe. Und dann wundere ich mich, wenn die Süddeutsche Zeitung auf einmal eine gute Geschichte daraus gemacht hat. Das kann kommt auch immer wieder vor. Aber das ist eigentlich so der gängigste Weg. Und wenn man dann im Gespräch dann, und das ist ja eigentlich das, worauf ich am meisten Wert lege, also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, dass wir quasi vernetzt werden mit Gesprächspartnern, die etwas zu sagen haben. Das kann der Mittelständler sein, das kann aber auch der Forscher eines großen Konzerns sein. Also zitierfähige Leute, die auch gut vorbereitet sind. Und dann ist es, glaube ich, für beide Seiten ein echter Gewinn.
Wie professionell ist denn Ihrer Erfahrung nach dann so dieses Material, was Sie dann, wenn Sie schon an dem Punkt sind, wo Sie entschieden haben, das ist jetzt eine Geschichte wert. Ich habe Expertinnen oder Experten aus dem Bereich, die zitierfähig sind. Kriegen Sie denn dann auch zum Beispiel Bildmaterial zur Verfügung gestellt? Wie professionell ist denn das, das Multimedia-Material inzwischen?
Genau, das hängt wirklich tatsächlich davon ab, mit wem man spricht. Also ich glaube, generell kann man sagen, wir haben ja hier in München oder in Bayern relativ viele DAX-Konzerne, mhm. jetzt 9, 10 oder 11, ne, das wechselt ja häufiger, aber auch im MDAX, also diese börsennotierten Unternehmen, die alle eine große Presseabteilung haben, die sind alle super professionell. Die stellen alles zur Verfügung, das funktioniert in der Regel immer. Schwieriger wird es dann im Mittelstand. Und da hängt es dann tatsächlich davon ab, wen hat der Mittelständler beauftragt und wer schlägt dann hier auf. Und manches ist dann wirklich zäh in der Anbahnung. Oftmals, wenn der Impuls andersrum ist, wenn ich versuche, an einen Mittelständler heranzutreten, weil ich denke, das ist eine Geschichte, und blitze dann erstmal ab, weil dieser Mittelständler eigentlich völlig unerfahren mit der Presse ist und vielleicht auch niemand an der Hand hat, mhm. weil hat es auch mal gegeben, das war eigentlich eine große Geschichte, die daraus geworden ist, aber es waren Unternehmen, die nie in der Öffentlichkeit gewesen sind, die ich durch einen Zufall entdeckt habe. Und als ich die dann angeschrieben habe, kam dann die Frage zurück und die Dame hat auch nicht in der Presseabteilung gearbeitet, das hatten die gar nicht, die hat im Marketing gearbeitet. Und die erste Frage, die sie an mich richtete, war, was das denn wohl kosten würde in der FAZ. So, also da wusste ich, jetzt fangen wir bei null an und wir reden nicht über eine Anzeige, ich bin nicht Anzeigenverkäufer, ich möchte da hinkommen, um das Unternehmen und den Inhaber zu sprechen und nicht um eine Werbung zu platzieren. Aber das ging dann nachher gut.
Ich glaube, dass Sie die sozialen Netzwerke in irgendeiner Form für Ihre Arbeit nutzen, das steht außer Frage. Mich würde aber interessieren, wofür konkret? Machen Sie das, um zum Beispiel Kontaktpersonen, von denen Sie PR-Material bekommen, sich nochmal anzugucken? Was ist das überhaupt für jemand? Was für einen Lebenslauf hat der? Oder nutzen Sie so vielleicht auch LinkedIn konkret, wenn Sie ein ganz neues Thema haben und auch mal jemanden für einen O-Ton gebrauchen können, Leute damit anzuschreiben, weil sie sonst nicht an die rankommen? Oder?
Ja, das auch, aber tatsächlich nutze ich überwiegend LinkedIn. Und LinkedIn nutze ich aber eigentlich zur Kontaktpflege und um mein Netzwerk zu vergrößern. Selten eigentlich, um dort irgendwas anzufordern. Dann ziehe ich die eigentlich sofort rüber auf meine Mailadresse und mache dann das so oder versuche immer an die Handynummer zu kommen, um dann den Austausch abseits von LinkedIn zu haben.
Direkt persönlich, ja. Dann auch, ne? Okay.
Welche anderen sozialen Netzwerke sind noch auf dem Radar? Würde mich mal interessieren, außer LinkedIn.
Tatsächlich bin ich, glaube ich, so ziemlich der passivste soziale Medien, den man sich als Journalist vorstellen kann. Ich nutze es wirklich nur passiv, bin da ganz, ganz wenig aktiv und finde, es ist oftmals auch so ein schlechte Laune-Portal, wenn man sich jetzt die Wandlung angeguckt hat, was da an Hate-Speech mittlerweile drin ist. Ich habe dann auch einen Blue-Sky-Account eröffnet, um dann aber festzustellen, dass diese Plattform irgendwie überhaupt nicht abhebt und dass man da immer noch in so einer ganz kleinen Clique unter sich ist. Also ich nutze es, aber nicht so sonderlich intensiv.
Ja, es ist noch nicht angekommen, glaube ich. Also Blue Sky ist tatsächlich, glaube ich, noch in der Phase, wo wir alle noch nicht wissen. Da gibt es noch keine große Interaktion, kein Engagement. So ein bisschen rein in den Wald schreien, ohne was rauszukriegen. Kommen wir jetzt mal zu einem weiteren Themenkomplex, wenn man so sagen kann, neben Ihrer täglichen Arbeit. Und zwar zu dem Verhältnis oder der Zusammenarbeit zwischen Journalisten wie Ihnen und den Unternehmens- oder PR-Agenturen, Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Vielleicht erstmal vorab, können Sie so eine von 1 bis 10, wenn wir mal jetzt mit Zahlen agieren, so in der Skala zwischen 1 und 10, wie zufrieden sind Sie denn mit der Zusammenarbeit im Allgemeinen? Also gibt es irgendwie in letzter Zeit eher eine Tendenz in Richtung positiv oder in Richtung negativ oder weder noch? Eins ist sehr schlecht, 10 ist super.
Dann würde ich mal sagen, das war mal eine 8, das ist jetzt eine 7. Und wie es weitergeht, wird man sehen. Was ich feststelle, ist gerade bei den PR-Agenturen, dass sie wirklich mittlerweile alles raushauen, was sie haben und gar nicht mehr schauen, an wen sie sich wenden. Also das ist eigentlich ein Effekt, der auch, glaube ich, auch mit den Plattformen entstanden ist, dass sie auf allen Kanälen ihre Themen da bespielen. Und das schlägt natürlich auch bei mir auf, weil ich ja da auch überall bin. Und das nervt natürlich. Und das ist eben das, was eben ungelesen dann weggeht. Jetzt bei den Kontakten, die man hat, die auch gut gepflegt werden, da stelle ich eine Tendenz fest, gerade auf Seiten der Presseabteilung, auch in den großen Konzernen, dass diese Gesprächsführung mit den Leuten, die ich vorhin mal genannt habe, also diese zitierfähigen Vorstände oder Geschäftsinhaber, diese Gesprächsführung wird immer enger. Es gibt immer stärker ein Skript von Seiten der PR-Abteilung. Und dann passiert eben etwas, was dann auch im Nachgang sehr unangenehm wird, wenn nämlich die Zitate vorher abgestimmt werden sollen und später in der Abstimmung dann verändert werden. Das ist etwas, was wirklich unangenehm ist und was auch schon häufig zu Ärger geführt hat.
Hat das zugenommen?
Das meine ich. Das hat tatsächlich zugenommen, weil ich erkenne, glaube ich, dass es immer stärker eine Agenda gibt von Seiten der Unternehmen, irgendwie selbst gut dazustehen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die sagen, sie wollen anschließend so ein Interview nochmal zusätzlich vermarkten. Und dann kommen die schnell auf diesen Trichter, dass sie sagen, dann ist es gut, wenn wir da auch gut aussehen und wenn wir noch bestimmte Botschaften platzieren können, die vielleicht in diesem Gespräch gar nicht stattgefunden haben. Das nimmt zu.
Ist das nur bei großen Unternehmen so oder würden Sie auch sagen, bei mittelständischen Unternehmen? Sie hatten ja eben schon ein konkretes Beispiel für den Mittelstand. Da war das so, dass die noch nicht mal mit der FAZ richtig was anfangen konnten, beziehungsweise schon, aber dann dachten, es kostet was.
Ja, die waren entwaffnend ehrlich. Da ist es dann tatsächlich im Gespräch so gewesen, dass ich dem Geschäftsinhaber sagen, als er dann auch über die Konkurrenz sprach, dass ich mal gesagt habe, Sie wissen, das wird hier alles zitiert. Wollen Sie das wirklich später so gesagt haben, wollen Sie das so im Blatt haben? Dann hat er kurz überlegt und gesagt so, ja, vielleicht dann ein bisschen abgemildert oder so. Ne? Den musste ich eher bremsen in seiner entwaffnenden Ehrlichkeit. Aber man erlebt es tatsächlich bei den großen Konzernen, die, glaube ich, eine echte PR-Agenda haben und dann auch die FAZ als Medium dann nutzen wollen, um es dann anschließend weiter zu vermarkten auf ihren sozialen Kanälen.
Also dann fasse ich mal kurz zusammen aus dem bisherigen Learning, was wir jetzt für unsere Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus dem Gespräch mitnehmen können. Nachher Zitate verändern, auf keinen Fall. Zugespitzt habe ich das jetzt formuliert. Könnten Sie für uns vielleicht nochmal ergänzen, weitere wichtige oder die weiteren wichtigsten Do's and Don'ts für die Kommunikation?
Also das Das Wichtigste, was die Kommunikatoren machen sollten, ist eigentlich uns Journalisten den Zugang zu den Gesprächspartnern zu ermöglichen. Also wenn die das gut machen, dann brauchen die auch nicht anzufangen, im Gespräch irgendwie das ganze Thema enger zu fassen oder uns da stark ins Lenkrad greifen. Das sind eben die Dinge, die jetzt zugenommen haben, ist mein Eindruck, meine persönliche Erfahrung. Das höre ich aber auch von Kollegen. Das sollte besser unterbleiben. Aber generell, glaube ich, wenn PR-Profis, und damit meine ich auch die Agenturen, wenn die ihre Rolle als Intermediäre richtig begreifen und nicht anfangen, selbst oder selbst Gesprächspartner werden zu wollen, indem man einfach nur noch Botschaften platzieren will, wenn sie diese Rolle gut begreifen, dann funktioniert es eigentlich. Und das war früher besser als heute.
Mhm. Sie hatten ja jetzt schon uns an einem konkreten Beispiel gezeigt oder erzählt, dass es durchaus zwischen sehr großen und mittelständischen Unternehmen Unterschiede gibt. Wie sieht es denn bei den Branchen aus? Gibt es denn da auch aus Ihrer Erfahrung heraus branchenspezifische Unterschiede? Also Banken versus, keine Ahnung, Kosmetikindustrie, Startups versus Familienunternehmen. Wenn man jetzt so mal ein bisschen die Branchen sich anschaut, ist das sehr unterschiedlich aus Ihrer Erfahrung heraus?
Also ich glaube, dass diese Versicherungsbranche, die hat, glaube ich, wirklich einen richtigen Lernprozess durchgemacht. Also dieses Beispiel Desertec für die Münchner Rück war das wirklich so, hey, auf einmal sind wir in Anführungsstrichen sexy. Auf einmal haben wir ein Thema. Bei denen hat das, glaube ich, viel, viel bewirkt. Generell, glaube ich, tun sich alle diejenigen leichter, die irgendwie nah am Verbraucher sind. Das merkt man in der Kommunikation, denn die wissen schon sofort, Adidas, glaube ich, ist zum Beispiel, oder Puma, ne? Die wissen genau, wie sie ihre Kommunikation machen müssen, weil sie es leicht haben. Sie haben ein tolles Thema. Die Autoindustrie gilt meistens das Gleiche. Ne? Also, ja, sie haben Kosmetik angesprochen, mit denen habe ich jetzt weniger zu tun, aber und bei Mittelständlern generell hängt es eben davon ab, wen haben sie beauftragt. Ne? Also, da ist es dann die PR-Agentur. Haben die eine gute PR-Agentur? Dann funktioniert es. Haben sie eine schlechte, dann wundern sie sich vielleicht nach einem Jahr, dass sie irgendwie nie durchdringen. Und dann kommt es auch meistens von alleine drauf, dass sie vielleicht mal die Agentur dann wechseln.
Mich würden noch mal die Kommunikationsformate interessieren, die für Sie besonders relevant sind. Sie haben es anfangs schon gesagt, klar, bei den großen Unternehmen sind es insbesondere die Hauptversammlungen, wenn es einfach um die Jahreszahlen geht. Aber gerade wenn man im Hinblick auf Mittelständler guckt, haben Sie da Empfehlungen, auf welchen Formaten die auch präsent sein sollten, neben ihrer klassischen PR-Arbeit, die sie machen? Also sollten die mehr Hintergrundgespräche anbieten oder Roundtables oder auch als Mittelständler mal eine klassische Pressekonferenz? Weil Sie haben es ja auch gesagt, Sie möchten eigentlich mehr in den direkten Austausch und wollen auch ins Gespräch kommen und das wird halt oft abgeblockt. Also wären solche Formate von Ihrer Seite aus da auch wünschenswert, wenn das wieder mehr angeboten werden würde?
Absolut. Also gerade so diese von Ihnen angesprochenen Hintergrundgespräche, die man ja mit festen Regeln dann versehen kann, die sind enorm hilfreich. Also das sind eigentlich die Formate, in denen ich auch am meisten lerne. Das können ja Formate sein, dass man sagt, hier wird nicht geschrieben, dieses Gespräch hat nicht stattgefunden, aber ich gebe Ihnen jetzt mal unseren Input als unser Unternehmen und das ist meine Meinung und das sage ich Ihnen jetzt. So, da höre ich sehr, sehr gut zu und da lerne ich in der Regel am meisten. Diese Roundtables sind auch gut. Überall da, wo eine Interaktion stattfindet, wo man, so wie wir jetzt im Gespräch ist, nimmt man, glaube ich, am meisten mit. Und das kann virtuell sein, das kann auch persönlich sein. Die Formate spielen an der Stelle dann keine Rolle mehr. Wichtig ist die Interaktion, dass man sich austauscht.
Jetzt wechsle ich nochmal unser Thema zu dem schönen Thema Herausforderungen. Ich glaube, das ist ja auch eine Binse, dass einfach im Journalismus immer mehr Zeitdruck herrscht, immer weniger Menschen mit immer mehr an Infos. Sie hatten es ja auch vorher schon gesagt, es ist einfach so ein, jetzt auch gerade mit der KI noch dazu, so ein Informationsoverload eigentlich, den wir gar nicht mehr stemmen können. Deswegen meine Frage erstmal an Sie persönlich. Was war denn in den letzten Wochen Ihre größte journalistische Herausforderung?
Boah, das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen, wo man, also irgendwie stellt man ja fest, es gibt nur noch Herausforderungen. Also, wen man fragt, ob das Politiker sind, ob das Vorstände, Manager sind, gefühlt, und so geht es einem Journalisten ja nicht anders als jedem normalen Menschen, also gefühlt ändert sich gerade alles. Mhm. Und was ich jetzt vielleicht in der Wirtschaft tatsächlich neu gelernt habe, ist, dass gerade hier dieser Begriff Zeitenwende auch in der Wirtschaft ja stattfindet. Wenn man jetzt nach Amerika schaut, was Donald Trump da mit seinen Zöllen gerade anrichtet, dann ist es etwas, was diametral zu dem steht, was ich mal als junger Mensch an der Uni gelernt habe. Als man noch irgendwie beseelt war von diesem Gedanken, dass Freihandel gut ist, da gab es dieses Freihandelstheorem von David Ricardo. Das war dieses Theorem, komparative Kostenvorteile, es lohnt sich auch für ein Land im Austausch zu sein, wenn man selbst Produktivitätsnachteile hat. Und das ist ja gerade das, was von Trump komplett beiseite geschoben wird. Also Überzeugungen, die seit 100, 200 Jahren gelten, werden hier über Bord geworfen. Das stellt uns vor Herausforderungen in der Berichterstattung. Auf einmal müssen wir uns wieder stärker mit Lieferketten, Handelsströmen, Zollschranken befassen. Das ist neu, ja. Wenn Sie wollen, ist das, glaube ich, die größte Herausforderung, gerade dieses Thema mitzugehen und es auch dem Leser dann zu erklären.
Wenn man es dann in Richtung Positivität guckt, was wäre für Sie denn die große Chance, die dadurch gerade die deutsche Medienlandschaft jetzt wieder hat? Bekommt die deutsche Medienlandschaft wieder, es hieß ja mal so schön, keiner liest mehr Printzeitung, ist gerade in dieser Zeit des Chaoses das vielleicht auch wieder eine Chance, dass die Leute mehr nach qualitativen Journalismus sich sehen und deshalb auch es da wieder eine größere Nachfrage gibt? Oder gibt es vielleicht auch noch weitere Chancen darüber hinaus?
Also zunächst, wir hängen ja nicht am Zeitungsdrucken, ne? Wir hängen ja nicht am Papier. Im Gegenteil, wir wollen ja als FAZ eigentlich die Emanzipation vom Papier. Und wir sind auf allen Kanälen und man kann uns überall lesen. Und weil ich jetzt schon so lange bei der FAZ dabei bin, nur mal so eine Zahl, als ich damals anfing, hatte die FAZ, es gab auch nur die FAZ als Tageszeitung, es gab noch keine Sonntagszeitung, da hatten wir eine Auflage von weit über 400.000. Die ist dann deutlich gesunken, seitdem ich da bin. Aber ich erreiche immer mehr Leser, weil wir einfach jetzt andere Kanäle haben. Und wir sind jetzt bei über 2 Millionen Reichweite, wenn man FAZ Free nimmt, wo Leute draufklicken, was über Social-Media-Kanäle bei Leuten reinkommt. Das hat es ja früher alles nicht gegeben. Das ist die Chance. Also wir erreichen mehr Leser. Ja, wenn Sie sagen, ist dieser Wahnsinn, der sich da in Amerika abspielt mit diesem Präsidenten, gut für uns, dann würde ich auch da würde ich auch noch mitgehen und würde sagen, jawohl. In seiner ersten Amtszeit hatten wir gerade dieses Format F+, also eine Bezahlschranke. Und die war eingeführt und die ist damals also ziemlich steil gegangen. Auch dann noch in der Corona-Krise war der nächste Effekt, wo die Menschen dann erst recht verunsichert waren, wo die dann gesagt haben, wo bekomme ich verlässliche Informationen? Mhm. Hey, das schließe ich ab. Das ist vielleicht ein Angebot, die FAZ kenne ich als seriöses Medium. Das ist die Chance für uns, wenn Menschen verunsichert sind und nach Glaubwürdigkeit streben und auch irgendwo versuchen, Informationen zu finden, denen sie wirklich vertrauen können.
Ja, das glaube ich definitiv. Lassen Sie uns dann nochmal abschließen vielleicht, weil wir ja gerade jetzt schon dabei waren, auf diese chaotische Zeit, in der wir leben, zu schauen. Sie als Wirtschaftskorrespondent, insofern auch in gewisser Hinsicht ein Wirtschaftsexperte und einer, der in Anführungsstrichen, ein Insider vielleicht sogar in die deutsche Unternehmenslandschaft. Was ist denn so Ihre Erfahrung jetzt die letzten Wochen, Monate? Wie gehen denn die deutschen Unternehmen mit dieser ganzen Gemengelage um? Erleben Sie da auch eher so eine Art Orientierungslosigkeit oder wird da schon gestrickt?
Auch da natürlich immer, wer ist es? Ne? Also ist es vielleicht der Zulieferer in der Autoindustrie, der nur ein Produkt hat und feststellt, oh, Kolben sind jetzt nicht mehr so gefragt in der Elektromobilität, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen, ne? Der tut sich dann schwerer. Wenn man dann den Autohersteller nimmt, die großen Konzerne, die haben schon vor Trump natürlich gesehen, dass es in China vielleicht nicht mehr ganz so leicht sein würde in der Elektromobilität und dieser Transformation. Und die haben alle diesen 360-Grad-Ansatz dann verfolgt und gesagt, okay, wir müssen vielleicht dahin kommen, dass wir auch in China nicht mehr so weitermachen wie bisher, dass wir einfach die China als günstigen Produktionsstandort sehen, von dem wir aus in alle Welt unsere Autos, unsere Elektroautos dann liefern können, sondern die haben auch angefangen, Strategien dann umzustricken, zu sagen, local for local, wir produzieren in China für den chinesischen Markt und wir wissen, dass wir in Europa für den europäischen Markt produzieren und in Amerika für den amerikanischen. Also ja, die richten sich darauf an oder stellen sich darauf ein, auf diese neue Welt, auf diese Deglobalisierung, die man jetzt ja sieht. Manchen gelingt es besser, anderen eben schlechter, aber auch das eigentlich eine Binse. Ne?
Ja, zumal es so eine Unsicherheit ist. Ne? Also wie man kann ja nicht planen eigentlich, wenn man nicht weiß, was morgen ist. Ne? Und so, glaube ich, geht es jetzt gerade auch vielen Unternehmen, auch den großen. Und deswegen ist schon eher die Gefahr, so habe ich das Gefühl, des momentanen Abwartens.
Es ist einfach so, dass man sagen kann, was man auch schon als junger Mensch an der Uni lernt, Freihandel sorgt für Wohlstand und wenn man den einschränkt durch beispielsweise Zölle, dann nimmt man Wohlstandsverluste in Kauf. Und diese ganzen Verwerfungen, die wir jetzt erleben, man sieht ja auch, da ist ja die Börse oftmals ein guter Gradmesser, als Trump seine Liberation Day da groß verkündet hatte, Anfang April, hat er für ein mittelschweres Börsenbeben gesorgt.
Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Ein Unternehmen geht es ja heute auch sehr viel immer um Haltung. Haltung nach extern, aber vorher natürlich auch Haltung nach intern, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und auch zu sagen, man kann sich einfach nicht mehr alles gefallen lassen, man kann sich nicht nur überall durchschlängeln, sondern man muss auch Haltung und Meinung zeigen in dieser chaotischen Welt. Ganz klar, als Journalismus sind Sie der Neutralität, der Objektivität verpflichtet. Trotzdem ein bisschen die ketzerische Frage, ja, braucht es eigentlich auch bei Ihnen Haltung und Kante? Kann in diesen Zeiten der Wirtschaftsjournalismus noch ja rein objektiv und neutral sein oder braucht man da nicht auch mal die eine kleine Finte rechts oder links?
Also gut, Sie haben es ja schon aus meinem Plädoyer für den Freihandel herausgefunden. Das ist natürlich etwas, wofür die FAZ ganz klar steht und nicht nur die FAZ, sondern eigentlich die meisten Zeitungen. Auch Meinungspluralismus ist so eine Haltung, die glaube ich, auch in der FAZ gelebt wird. Wir haben 4 Herausgeber, die für 4 unterschiedliche Ressorts zuständig sind. Es gibt keine Denkverbote. Wenn Sie die Haltung bei den Unternehmen ansprechen, ja, da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass Sie vor Trump dann eben nicht einknicken und Ihre Diversitätsprogramme dann in dem Moment über Bord werfen, als in Amerika sich der Wind gedreht hat. Also da muss man sich schon wundern. Es waren ja viele europäische Konzerne, die jetzt hier in Europa anders Haltung zeigen als jenseits des Atlantiks.
Ja, schwierig.
Lieber Herr Peitzmeier, jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ganz herzlichen Dank. Ich fand, das war ein sehr erhellendes, mehrwertiges Gespräch. Da haben wir jetzt, glaube ich, Janina, du auch sehr viel mitnehmen können, was die Zusammenarbeit mit den Journalisten betrifft. Ja. Dass Haltung auch weiterhin wichtig ist, egal in welchem Bereich. Und dass Relevanz vor allem weiterhin ganz oben stehen muss immer. Ganz herzlichen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch.
Danke auch von meiner Seite. Vielen Dank.
Danke auch von mir. Tschüss, Herr Peitzmeier.
Tschüss in die Runde.
Tschüss.